Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1. Wir bleiben in dieser Episode nochmals kurz bei Genesis 1,2 stehen, weil dieser Vers nicht nur den Ausgangszustand der Schöpfungsgeschichte beschreibt und damit die Frage nach Chaos und Ordnung in der Schöpfung aufwirft, sondern in gewisser Weise auch die darauf folgende Handlung Gottes Schöpfungswerk vorbereitet. Genesis 1,2 legt damit eine theologische Grundlage für das, was Schöpfung überhaupt bedeutet, und gibt einen Einblick in die theologischen Grundgedanken, die mitschwingen, wenn wir von Schöpfung sprechen und was damit in der Bibel über Gott als Schöpfer ausgesagt wird. In den letzten Episoden dieser Staffel haben wir bereits festgestellt, die Schöpfungsgeschichte will weder naturwissenschaftlich erklären, wie die Welt im Detail genau entstanden ist, noch will sie Gott als eine einfache Erklärung dafür brauchen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Die Schöpfungsgeschichte ist deshalb weder Mythos noch historisch-empirische Geschichtsschreibung. Genesis 1 ist vielmehr Offenbarungsgeschehen. Das heißt, Gott offenbart sich selbst. Ziel dieser Offenbarung ist nicht in erster Linie, dass der Mensch die Welt als Schöpfung Gottes erkennt, sondern dass er Gott als den Schöpfer der Welt erkennt. Genau diesen Akzent setzt bereits Genesis 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Fokus liegt hier nicht auf Himmel und Erde, sondern auf Gott. Er ist das handelnde Subjekt, das an der Welt etwas tut. Von ihm her soll verstanden werden, was Schöpfung bedeutet und was die Welt durch ihn geworden ist. Genesis 1 spricht also nicht zuerst unseren Verstand an, sondern unser Verhältnis zu Gott. Genesis 1 zeigt dem Menschen Gott nicht als Idee oder Theorie, sondern macht ihn persönlich zugänglich, indem er als der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde gezeigt wird. Genauso bezeugen wir ihn ja bis heute im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und dieses Bekenntnis ist eben nur möglich, weil Gott sich durch die Schöpfung so erkennen lässt. Wenn ich also davon spreche, dass Genesis 1 eine theologische Basis dafür legt, was Schöpfung bedeutet, dann meine ich, in Genesis 1,2 wird grundlegend sichtbar, wer Gott als Elohim ist. Schöpfung wird damit nicht zu einem neutralen Vorgang, sondern einem Offenbarungsgeschehen, in dem Gott durch sein Schaffen festlegt, wie er zur Welt steht. Denn wie wir bereits in Episode 3 gehört haben, der Gottesname Elohim zeigt Gott zuerst als den einen transzendenten Schöpfer, der nicht Teil der Welt ist, sondern ihr gegenübersteht, jenseits von Raum, Zeit und Materie. Er ist damit der ganz andere, der nicht greifbare und bleibt gerade deshalb ein Geheimnis, über das der Mensch nicht verfügen kann. Zugleich macht sich dieser Gott durch den Akt der Schöpfung aber erkennbar. Durch sein Handeln offenbart er sein Wesen und zeigt sich als der allmächtige Vater durch die Erschaffung des Himmels und der Erde und wird damit zum Schöpfer. Ich glaube, genau darin liegt der Charakter der Schöpfungsgeschichte als Offenbarung. Sie erzählt nicht sachlich, wie alles begann, sondern theologisch, wer der ist, der am Anfang aller Dinge steht. Dieser ganz andere wird also durch den Akt der Schöpfung zum ganz Nahen, weil er sich in diesem Vorgang zugänglich macht und sich dem Menschen zeigt. Der Schlüssel zum Erkennen dieses Schöpfers liegt also im Werk der Schöpfung selbst. Deshalb wollen wir uns in dieser Episode die Zeit nehmen, um genauer auf das Schöpfungsgeschehen hinzuschauen und uns zu fragen, was es bedeutet, wenn Gott etwas schafft oder erschafft, denn das, was in der Schöpfung passiert, lässt eben erkennen, wer der Schöpfer ist. Spannend ist, dass die Schöpfungsgeschichte in Genesis 1,2 mit einem Negative State der Erde beginnt. Sie ist unwegsam und unbewohnt, noch ist sie nicht gut, nicht funktionierend in ihrem Urzustand. Die Erde, so wie sie noch ist also lebensfeindlich, in ihrem Ausgangszustand kann sie kein Leben tragen. Gerade das spiegelt sich im hebräischen Begriff Tohu Wabohu wider, wenn es in Genesis 1,2 heißt: Und die Erde war unbewohnt und unwirksam oder wüst und leer, die Erde war Tohu Wabohu. Dieses Tohu Wabohu beschreibt den Urzustand der Erde vor Gottes Schöpfungsakt und es lohnt sich deshalb, diese Wörter, besonders den Begriff Tohu, genauer unter die Lupe zu nehmen, weil die Bedeutung dieses Wortes Aufschluss darüber gibt, was Schöpfung bedeutet. Weil Schöpfung ja gerade das ist, was den Unterschied macht zwischen der Erde in ihrem anfänglichen Negative State und ihrem späteren Positive State, was die Erde von einem lebensfeindlichen Urzustand hin zu einem lebensfreundlichen Ort werden lässt. Das hebräische Wort Tohu wird im Alten Testament 20 Mal verwendet, davon 3-mal in Verbindung mit Bohu, das nur in dieser Verbindung mit Tohu vorkommt und niemals alleine steht. Von diesen 20 Stellen im Alten Testament, an denen Tohu vorkommt, sticht eine Versgruppe besonders heraus, die Tohu als Bezeichnung für die Wüste verwendet. Allerdings nicht für Wüste in einem geografischen Sinne als Ort, sondern eher als Beschreibung der Wüste im Sinne einer Charakterisierung als lebensfeindliche Umgebung. Die Wüste ist so verstanden ein grauenhafter, ein verderbnisbringender Ort, weil sie Tohu ist. Die Wüste als Tohu ist damit für den Menschen der Inbegriff einer lebensfeindlichen Umgebung. Sie bezeichnet eine wüste Ödnis, also eine einsame, verlassene, trostlose und menschenleere Gegend, in der man leicht umkommt. Das Tohu Wabohu, Wüste und Leere, unwirksame und unbewohnte in Genesis 1,2, ist damit quasi der Gegensatz zu Himmel und Erde in Genesis 1,1 und malt den Kontrast dieses Urzustandes zur Schöpfung. Das bedeutet, der Urzustand der Erde in Genesis 1,2 als Tohu ist der Schöpfung entgegengesetzte Zustand, der Schöpfung vorangehende Zustand der Welt. Die Welt als Tohu ist damit nicht nur ein unproduktiver und unbewohnter Ort, sondern ein lebensfeindlicher, unbewohnbarer Raum, der erst durch Gottes schöpferisches Handeln in einen lebensfreundlichen Raum umgestaltet wird und dadurch eine Zukunft erhält. Vielleicht ist die Welt als Tohu der einzige Zustand, von dem her sich erklären und erkennen lässt, was Schöpfung eigentlich ist. Zumindest setzt das die Bibel so voraus. Wir brauchen quasi das Negativ, um das Positiv zu sehen. Wir brauchen das Chaos, um zu verstehen, was Ordnung bedeutet. Erst dadurch erkennen wir überhaupt, wie Gott durch Schöpfung das eine zum anderen wandelt. Und Genesis 1 zeigt uns, Gott hat die Erde eben gerade nicht wüst und leer, unwirksam und unbewohnt gemacht, sondern geordnet, funktional und voll des Lebens. Davon spricht auch der Prophet Jesaja in Jesaja 45,18. Dort heißt es, sehr wörtlich übersetzt: Denn so spricht Jahwe, der die Himmel geschaffen hat, der Elohim ist, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet. Nicht als Tohu hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden hat er sie gebildet. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Gott hat die Welt also nicht als Tohu, als lebensfeindlichen, unbewohnbaren und unwirksamen Ort geschaffen, sondern als lebensfreundlichen, bewohnbaren und funktionierenden Ort. Gott ist kein Lebensfeind, sondern Lebensfreund. Das bedeutet, Schöpfung ist ein Akt, der Ja zum Leben sagt. Schöpfung ist das, was Gott tut und Leben mit sich bringt. Wo Gott also etwas tut, dort entsteht neues Leben. Leben ist nicht die Konsequenz der Schöpfung, es ist das Wesen der Schöpfung selbst. In ihr ist das Leben, weil Gott selbst das Leben ist. In und durch Schöpfung schafft Gott und bewahrt er das Leben. Darum ist Schöpfung immer auch gleich Rettung. In Genesis 1,2 wird das deutlich, wenn Gott die Welt aus einem wüsten und leeren, einem unwirksamen und unbewohnten Zustand rettet, indem er an ihr handelt. Er ordnet sie, füllt sie mit Funktion und belebt sie mit Bewohnern. Wenn Gott etwas schafft oder erschafft, dann handelt er als Schöpfer immer gleichzeitig auch als Retter. Schöpfung als Rettungstat ist am Ende eine Tat aus Barmherzigkeit. Gott erbarmt sich über die Welt, indem er sie nicht einfach im Tohuwabohu stehen lässt, sondern in ihr Lebensraum und Leben schafft. Vielleicht ist gerade deshalb Barmherzigkeit allen anderen Eigenschaften vorgeordnet, die Gott nennt, als er sich in 2. Mose 34,6 am Sinai Mose offenbart und ihm sagt: Jahwe, Jahwe, El, hier Singular von Elohim, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit bin ich. Barmherzigkeit in Verbindung mit der Schöpfung bedeutet deshalb hier: Gott überlässt das Lebensfeindliche nicht einfach sich selbst. Gott handelt weder aus Zwang noch aus Notwendigkeit, sondern aus freier Zuwendung an der Welt. Er rettet sie, bevor noch überhaupt jemand auf ihr um Rettung bitten könnte. Gott ist der Welt von Anfang an nicht schuldig, und doch wird sie bereits hier in Genesis 1,2 von ihm getragen und verwandelt. Das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade. Zusammengefasst kann man sagen, Schöpfung erscheint in Genesis 1 nicht zuerst als Machtdemonstration Gottes, sondern als Akt seiner Barmherzigkeit. Gott begegnet der Welt in einem Zustand des Tohu, ungeordnet, lebensfeindlich und ohne Zukunft, und überlässt sie nicht sich selbst. Vielmehr wendet er sich ihr zu, ordnet sie, strukturiert sie und füllt sie mit Leben. Diese Zuwendung geschieht ohne vorausgehende Leistung oder Bitte der Welt. Sie ist freie, unverdiente Gnade. Barmherzigkeit zeigt sich hier als schöpferisches Ja Gottes zum Leben im Angesicht des Chaos. In diesem Sinn ist Schöpfung bereits Rettung. Gott rettet die Welt vor dem Zustand der Unbewohnbarkeit, indem er sie bewohnbar macht. Leben ist deshalb nicht nur das Ergebnis der Schöpfung, sondern ihr innerstes Wesen. Wo Gott handelt, entsteht Leben. Und genau darin offenbart sich seine Barmherzigkeit. Bis hierhin haben wir jetzt also gesehen, die Welt liegt in Genesis 1,2 in einem Zustand des Tohu Wabohu. Ungeordnet, lebensfeindlich und ohne Zukunft. Doch genau in diesen Zustand hinein bleibt Gott nicht schweigend auf Distanz. Denn nun beginnt Gott zu handeln. Und wie Gott handelt, wie das jetzt mit der Schöpfung beginnt und was die Bibel darüber sagt, das hören wir in der nächsten Episode zu Genesis 1,3.